Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Head of Center of Excellence, Low-Code und Intelligent Automation bei der Robert Bosch GmbH. Und wir sprechen heute darüber, warum sie mit Prozessautomatisierung begonnen haben und wie sie Prozessautomatisierung innerhalb der letzten Jahre eskalierten. Hallo und herzlich willkommen, Orhan Kocs.
Vielen Dank, Christoph, für die Einladung.
Es ist extrem spannend zu sehen, dass wenn ich die Statistiken von Spotify, Apple oder Google durchgehe, viele unserer treuen Hörer den Podcast noch nicht abonniert haben. Deshalb möchte ich dir hier und jetzt etwas versprechen. Wenn du auf den Abonnieren-Button klickst, werde ich alles daran setzen, dass der Podcast und der Inhalt immer besser wird, sodass du sowohl jetzt als auch in der Zukunft noch mehr von unseren Gesprächen profitieren kannst. Für dich ist es nur ein kleiner Klick, aber dieser Klick hat eine riesige Wirkung. Er hilft unserem Podcast zu wachsen und ermöglicht uns, noch spannendere Formate für dich zu entwickeln. Wenn du mir diesen kleinen Gefallen machen könntest und auf den Abonnieren-Button klickst, egal wo du gerade zuhörst, würde es mir extrem viel bedeuten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für deine Unterstützung und nun zum heutigen Gespräch. Orhan, es freut mich sehr, dass wir es jetzt geschafft haben. Ich weiß, wir hatten ein bisschen technische Schwierigkeiten. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass es jetzt klappt und dass wir gleich ein super spannendes Gespräch haben. Bevor wir in das Gespräch eintauchen, in dein Thema eintauchen, mit dem du dich tagtäglich beschäftigst, erzähl gerne mal, was ist überhaupt das Thema, mit dem du dich tagtäglich beschäftigst und was machst du bei der Robert Bosch GmbH ganz genau?
Ja, Christoph, freut mich da auch, dass es jetzt endlich geklappt hat mit der Aufzeichnung. Ich arbeite bei der Robert Bosch GmbH von Stuttgart raus in der Zentrale im Chief Digital Office und verantworte im Bosch Mobility das Thema Prozessautomatisierung und Low-Code. Wir nennen das COE, Intelligent Automation und Low-Code. Hierbei geht es darum, dass wir strategisch im Unternehmen, in unseren Standorten, über 100 Standorte weltweit und Produktionswerke, entsprechend das Thema verankern. Dazu gehören organisatorische Themen wie beispielsweise Trainingsmaßnahmen, Toolstrategie, Governance, Standardisierung, als auch die Skalierung von Prozessautomatisierungs- und Low-Code-Lösungen in allen Prozessbereichen.
Super spannend und ich würde sagen, starten wir am besten gleich mal in dieses Thema rein. Erzähl gerne mal, vielleicht nochmal ganz kurz, wie lange bist du jetzt schon dabei beim Unternehmen?
Ich bin seit 2018 bei der Robert Bosch GmbH dabei, angefangen als Berater im Bereich Industrie 4.0, also Produktions- und Logistikbereich in der Digitalisierung, also eher direkter Bereich, und habe dann quasi von direktem Bereich bis hin zur IT-Beratung ein paar Schritte durchlaufen und beim Thema Prozessautomatisierung, Digitalisierung jetzt seit 2020 dabei und seit 2021 verantwortlich das Thema bei Bosch Mobility und arbeite hierbei sehr eng mit unseren Zentralbereichen, mit externen Partnern als auch Shared-Service-Einheiten bei uns im Unternehmen sehr eng zusammen, um das Thema voranzubringen.
Super spannend. Und nimm uns da gerne mal mit rein. Du hast jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, seit 2021 verantwortest du das Thema, richtig?
Richtig, genau. Bin seit 2020 bei dem Thema dabei, korrekt.
Okay, das heißt, ihr habt generell mit diesem Thema 2020 begonnen oder gab es auch schon davor Initiativen, um mit diesem Thema zu starten?
Ja, das war auch der Auslöser bei uns. Also das Thema Prozessautomatisierung ist bei uns eigentlich 2018, 2019 gestartet und verschiedene Unternehmensbereiche, unsere Shared Service Einheiten, unsere Werke, aber auch verschiedene Zentraleinheiten haben losgelöst voneinander begonnen, an den Prozessen zu arbeiten, Prozessautomatisierung zu implementieren. Und wir haben uns dann natürlich die Frage gestellt, wir müssen entsprechend die verschiedenen Aktivitäten zusammenbringen und im Rahmen einer Gesamtstrategie das Thema verankern. Und Anfang 2020 haben wir dann mit einem Programm begonnen, in der wir dann quasi die Initiativen zusammengeholt haben, im Rahmen eines gemeinsamen Standards das Thema gestartet haben. Und mit gestartet meine ich tatsächlich RPA. Also wir haben schon 2018, 2019 sehr viel Erfahrung mit RPA gesammelt in unseren Bereichen, haben dann aber auch gemerkt, dass die Skalierung ein bisschen hakt und schwierig durchzuführen ist und haben dann zentral mit einem Trainingsprogramm begonnen. Und in dem Trainingsprogramm ging es dann darum, tatsächlich aus den Fachbereichen interessierte Kolleginnen und Kollegen auszubilden im Rahmen eines Qualifizierungsprogramms. Wir unterscheiden hierbei zwischen drei verschiedenen Beltstufen, Yellow Belt, Green Belt und Black Belt. welches dann entsprechend die Qualifizierungs-, sag ich mal, Kategorien und Levels aufzeigt. Das haben wir dann wirklich in allen Funktionsbereichen auch weltweit durchgeführt, aber natürlich sehr RPA-lastig und haben dann entsprechend auch uns die Frage gestellt, in welchem Framework arbeiten wir denn zusammen? Das startet schon mit der Namensgebung, der Namenskonvention. Wie benennen wir denn die Bots, die wir entsprechend hier entwickeln möchten? Können wir vielleicht ein paar Bots wiederverwenden? Wie sieht es aus hinsichtlich der Prozessstandardisierung? Habe ich bereits bestehende Lösungen, die ich wiederverwenden kann? Und im Rahmen dieser Aufgabe, dieser Fragestellung, haben wir dann entsprechend ein Governance-Framework aufgebaut für RPA. Und wir sind aktuell dabei, das ganze Framework im Bereich auch Low-Code, Intelligent Document Processing, beziehungsweise im Bereich Hyper-Automation auch mit zu implementieren, um das Thema zielführend von der Idee, vom Design, von der Entwicklung bis hin zur Skalierung entsprechend gemeinsam mit den Bereichen, also auch mit meinem COE weltweit zu unterstützen.
Und Rohan, du hast uns jetzt schon einen sehr, sehr guten Überblick gegeben, aber jetzt müssen wir noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil du hast viele spannende Themen angesprochen und da würde ich jetzt mal Schritt für Schritt gerne in die Tiefe gehen. Du hast angesprochen, dass es so begonnen hat, dass es unterschiedliche Initiativen gab und dass ihr diese Initiativen dann gebündelt habt. Was habt ihr da genau beobachtet, dass ihr gesagt habt, okay, es macht jetzt mehr Sinn, das zu bündeln?
Ja, ich würde es mal so zusammenfassen, drei Hauptbeobachtungen. Eine Beobachtung war, dass die Bereiche unterschiedliche Tools verwendet haben. Also von UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, den gesamten bunten Blumenstrauß hatten wir eigentlich beim Bosch quasi ongeboardet. Und auch in verschiedenen Bereichen wurden diese Plattformen genutzt. Daraus ergeben sich natürlich, sage ich mal, geringe Skalierungspotenziale und Learnings, die wir daraus ziehen können. Das zweite Thema war, wir haben bemerkt, dass wir entsprechend in vielen Werken und Bereichen Lösungen angetroffen haben, die entsprechend mit einem Standard beispielsweise kollidieren. Das heißt, wir haben verschiedene Werke und beziehungsweise Prozessstandards, aber auch Lösungsstandards, die wir in den Werken nutzen wollen. Und die Kollegen und Kolleginnen haben sich dort entsprechend mit Bots oder der Kombination mit Bots und anderen Lösungen entsprechend eigene, sag ich mal, Workarounds gebaut, die es dann natürlich dann entsprechend gilt zu vermeiden, beziehungsweise auch in den Prozessdesign mit einfließen zu lassen. Das war Punkt 2. Und Punkt 3 war, wir hatten unterschiedliches Vorgehen hinsichtlich der Automatisierung. Einige Bereiche haben das intern durchgeführt, einige mit externen Partnern. Und wir haben dann quasi die drei Themen zusammengebracht. Also mit welchen Tools, mit welcher Technologie gehen wir an das Thema ran? Wie bewerten wir neue aufkommende Ideen, um entsprechend nicht das Rad jedes Mal neu zu erfinden? Und der dritte Punkt wäre dann tatsächlich, wie setzen wir denn um? Wie können wir zentral über ein COE unterstützen? Was können die Funktionsbereiche selbst durchführen? Und wo brauchen wir gegebenenfalls externe Unterstützung?
Jetzt hast du diese drei Punkte beschrieben, also das Thema Software, das Thema Umsetzung und auch das Thema Standards. Und du hast auch davor angesprochen, dass es nicht möglich war, dass man dieses Thema RPA skalieren konnte. War das genau der Grund? Also waren die drei Bausteine die drei Gründe, warum man es nicht geschafft hat, RPA zu skalieren, oder gab es da noch darüber hinaus andere?
Die drei Punkte gehören dazu, aber ein wichtiges Thema ist noch quasi die Einbindung der jeweiligen Entscheidungsträger und zentralen Einheiten, wie beispielsweise der Corporate Governance, die Prozessverantwortliche, der Betriebsrat, eine gemeinsame Datenbank, eine, sag ich mal, Source of Truth, auf die wir zurückgreifen können, eine Library dieser Lösungen, die war nicht vorhanden. Und was wir dann tatsächlich gemacht haben, ist erstmal die ganzen Datenbanken, die wir hatten, die Basis zu schaffen und hier eine Transparenz über alle Lösungen zu generieren und dann wirklich gemeinsam mit den Prozessverantwortlichen, mit den Betriebsräten, entsprechend auch mit den Zentraleinheiten, hier eine Strategie zu definieren, die wir dann auch operationalisiert haben, um die Lösungen, die dann tatsächlich Sinn machen, zu skalieren, entsprechend dann in die Werke bzw. in die Standorte zu bringen.
Und jetzt gehen wir davon aus, ihr habt eben beobachtet, gut, wir müssen diese Initiativen zusammenbringen und es macht eben Sinn, wenn wir diese zusammenbringen, dass wir daraus ein Center of Excellence bauen. Wie sah das konkret aus? Habt ihr dann gesagt, okay, gut, wir suchen da einfach Leute von extern, die mit uns vielleicht schon bei Beratungen zusammengearbeitet haben und die rekrutieren wir, dass die bei uns starten? Oder habt ihr da gesagt, gut, wir nehmen jetzt aus der IT zum Beispiel ein paar Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Fachbereichen, je nachdem, welches Know-how ihr dann intern benötigt? Wie seid ihr da genau vorgegangen, um dieses Center of Excellence initial aufzustellen?
Das war eigentlich eine der coolsten Erlebnisse, die wir hatten. Wir haben gemerkt, als wir mit dem Thema gestartet haben, dass das Interesse unternehmensweit wirklich sehr groß ist. Das heißt, alle Kolleginnen aus vielen Bereichen, Funktionsbereichen hatten sehr starkes Interesse an dem Thema. Und wir hatten tatsächlich kein Problem, das Thema Citizen Development zu skalieren und Interessenten in unsere Trainingsprogramme zu bringen. Auf der anderen Seite, hinsichtlich dem zentralen COE, haben wir uns die Frage gestellt, wie bauen wir diese denn auf? Was wir dann tatsächlich gemacht haben, ist, wir haben aus unserer Prozessorganisation, die bei uns quasi schon an den Prozessen gemeinsam mit unseren Werken, mit unseren Standorten arbeitet, haben wir im Bereich RPA bzw. Prozessautomatisierung intern ausgebildet, mit internen Trainern, die dann entsprechend beim COE hinsichtlich ihres Prozess-Know-hows, aber auch hinsichtlich einer Umsetzung entsprechend mitgearbeitet haben. Also eine Kombination aus Prozess-Know-how als Prozessexperte, aber als auch IT-Experte. Berater, auch in manchen Richtungen Entwickler, je nach Affinität und Interesse der Kolleginnen und Kollegen, haben wir quasi ein Team zusammengestellt, die sich dann weltweit darum gekümmert haben, dass eingehende Ideen bewertet werden hinsichtlich verschiedenster Parameter. Das heißt, aus welcher Prozesskette kommt diese Anforderung, welche Funktionen sind involviert, welche Standards habe ich in dem Bereich, skaliert diese Idee in verschiedene Werke. Wie sieht es aus hinsichtlich dem Benefit, also dem ROI dieser Lösungen? Und habe ich bereits zum Beispiel Standardlösungen, die ich wiederverwenden kann? Ja? Und wir haben mittlerweile seit 2020 knapp über 4000 Ideen bewertet, die an das COE herangetragen worden sind.
Das heißt, ihr seid von Anfang an wirklich so an die ganze Sache herangegangen, dass ihr gesagt habt, wir bauen ein Trainingsprogramm auf, weil wir haben dieses Center of Excellence und das Center of Excellence wird dann unterstützt von unterschiedlichen Citizen Developern aus unterschiedlichen Standorten weltweit.
Richtig, korrekt.
Und wie ist das Center of Excellence selbst aufgestellt?
Das Center of Excellence ist so aufgestellt, dass wir weltweit in unseren Regionen Entwickler haben, die gemeinsam mit mir, mit meinem Team aus Deutschland heraus an skalierbaren Lösungen arbeiten, also hinsichtlich der Entwicklung dieser Lösungen. Die Kollegen arbeiten auch an Standards, das heißt, mit welchen Templates, mit welchen Tools arbeiten die Citizen Developer. Wir arbeiten auch gemeinsam an einem Lifecycle und an einer Dokumentation dieser Lösungen. Das wird zentral zur Verfügung gestellt. Was das COE auch macht, was auch sehr gewinnbringend ist, die Rahmenbedingungen für so eine Automatisierung, sei es hinsichtlich der IT-Security, der Nutzung von persönlichen Daten und verschiedenen Datenschutzklassen, diese Kategorisierung stellen wir quasi zur Verfügung in einer Abstimmung mit den Zentralbereichen, dass sich die Fachbereiche nicht an die Zentralabteilung jedes Mal wenden müssen und dann sich direkt wirklich auf die Entwicklung konzentrieren und fokussieren können. Das hat uns sehr viel gebracht, da in die Richtung zu gehen und hier unterstützend als COE zentral zu wirken. Und ein wichtiges Thema noch, wir klassifizieren auch die unterschiedlichen Use Cases. Also wir haben mittlerweile 1330 Use Cases im Einsatz produktiv und ein Use Case kann aus verschiedenen Bots bestehen, mittlerweile auch aus Low-Code, aber auch vielleicht einem Chatbot, ja, die dann entsprechend ein bestimmtes Problem lösen, ein bestimmtes Anwendungsfall angehen. Aber wir wollen natürlich auch unterschiedlich an die Themen rangehen. Das heißt, wenn ich Beispiel, ja, aus einer Abteilung die Idee habe, eine Geburtstagsliste zu digitalisieren oder eine Genehmigungsworkflow, da schauen wir als COE nicht wirklich ran hin, ja, und oder greifen auch nicht ein. Aber auf der anderen Seite haben wir auch viele Use Cases, die entsprechend schreiben, den SAP, aber auch in den anderen Systemen agieren sollen. Da schauen wir uns das doch dann genauer an und nehmen dann quasi auch mittlerweile Projekte, ziehen wir an uns heran, gemeinsam mit dem Fachbereich, nennen das Citizen Assisted Development. Das heißt, der Fachbereich skizziert mal, was sie vorhaben. Entsprechend in manchen Fällen auch hinsichtlich Low-Code steht auch mittlerweile der Rahmen so einer Applikation. Ja? Und wir im COE übernehmen das Ganze dann, verfeinern das, bewerten das und bringen das dann quasi ans Laufen.
Das heißt, ihr unterscheidet so zwischen Anwendungen, die eigentlich nur eine Fachabteilung zum Beispiel betreffen oder vielleicht nur einen Mitarbeiter und dann Anwendungen, die auch in Kernsystemen entweder Daten von Kernsystemen abgreifen oder vielleicht Daten in Kernsysteme wieder reinschreiben. Und wenn wir beim zweiten sind, dann ist definitiv Pflicht, dass das Center of Excellence gemeinsam mit den Fachbereichen an dieser Entwicklung arbeitet. Ist es so richtig?
Ja, korrekt. Also wir unterscheiden vier Bereiche. Also Personal Productivity, das heißt für meinen persönlichen Gebrauch. Mittlerweile haben wir das im Microsoft-Umfeld, MS 365, um sich selbst bzw. die Arbeit zu optimieren. Dann haben wir noch das Thema Business Case mit und ohne Interfaces. Das sind dann die Themen, die ich gerade genannt habe. Und Kategorie 4, das wären so die größeren Cases, die sich im Bereich Scalable Mission Critical Use Cases ansiedeln lassen. Die entwickeln wir dann tatsächlich im COE bzw. gemeinsam mit unserer zentralen IT. Und da unterstützen die Fachbereiche und Prozessexperten mit ihren Anforderungen und ihrem Know-how. Aber die technische Umsetzung liegt dann quasi bei uns. Und mittlerweile klassifizieren wir wirklich alle Ideen, die reinkommen, über die verschiedenen Plattformen hinweg hinsichtlich dieser 4 Kategorisierungsbereiche.
Mhm. Und nehmen wir uns jetzt mal Kategorie 4 so ein bisschen raus, weil ich glaube, das ist auch so der spannendste Fall, wo man sagen kann, wie sieht denn da genau diese Zusammenarbeit zwischen eurem Center of Excellence und den Fachbereichen zum Beispiel aus? Vielleicht hast du einen konkreten Use Case, den ihr vor kurzem umgesetzt habt oder den du gerne erwähnen möchtest. Und da wäre eben spannend, wenn du uns einfach mal so durchführen könntest, quasi wie ist die Idee zustande gekommen und was ist danach passiert, und was ist am Ende dann rausgepurzelt?
Ja, das ist genau einer der wichtigsten Bereiche bei uns. Wir haben verschiedenste Use Cases, die quasi reinbrutzeln aus den verschiedensten Bereichen weltweit. Da sind auch tatsächlich viele Ideen da, bis hin zu Internet-Facing, Web-Applikationen, mit denen unsere Kunden agieren sollen, aber auch Lieferanten, bis hin zu entsprechenden Lösungen, die im Werk angebunden werden sollen an die MES-Systeme. Ein aktuelles Beispiel war und ist eine Applikation, das war jetzt in einem Werk bei uns in Malaysia, die entsprechend in eine Low-Code-Applikation und mit RPA eine Schnittstelle zum MES-System geplant hatten, als Manufacturing Execution System. Und das sind natürlich Themen, da möchte man nicht, beziehungsweise wir möchten da nicht, dass ein Citizen-Developer dann loslegt und eine Applikation baut und dann entsprechend mit dem MES interagiert, schreibt, liest etc. Und wir haben uns das Thema dann quasi angeschaut und entscheiden dann hinsichtlich verschiedenster Kriterien. Wir haben auch aktuell verschiedene Projekte am Laufen, hinsichtlich der Prozess Digitalisierung und Transformation in Richtung S4HANA, SAP S4HANA. Und wenn wir solche Use Cases reinbekommen in unserem COE, bewerten wir das immer gemeinsam mit den Programmen, aber auch den Prozessverantwortlichen. Das heißt, wo kommt denn diese Anforderung her und wieso braucht das Werk, der Standort oder diese Abteilung entsprechend diese Lösung? Weil in den meisten Fällen, wie gesagt, wir haben knapp über 4.000 Ideen bewertet, ist das ja quasi eigentlich ein Bottom-up-Mining, ja, was wir entsprechend reinbekommen. Das heißt, wirklich Insights aus den Prozessbereichen, um den Prozess verbessern zu können. Also das ist erstmal Schritt 1, mit den Prozessverantwortlichen zu bewerten, wieso diese Lösung überhaupt gebraucht wird in dem Prozess. Also kann ich was am Prozess tun, den Prozess verändern oder was an den Systemen entsprechend machen oder Lösungen implementieren. Das ist so die erste Frage. Und wenn dann entsprechend diese Frage beantwortet worden ist und dadurch ein Business Case ergibt, kommen wir zusammen mit der zentralen IT, dem initialen Werk, der entsprechend diese Idee hatte, ja, und dann entsprechend Mitarbeiter aus meinem COE und dann auch noch Einheiten der zentralen Corporate Governance, diese hinsichtlich der Datenschutzthemen und IT-Security-Themen dann in einem gemeinsamen, sag ich mal, Fusion-Team an dem Thema arbeiten. Und hinsichtlich der Skalierung nehmen wir dann immer weitere 3 bis 4 Werke dazu, um auch die Anforderungen dieser Werke zu berücksichtigen. Und wenn wir das dann quasi aufgebaut haben, dieses virtuelle Team, gehen wir in den zweiten Schritt des Lifecycles über, das ist dann quasi die Designphase, in der wir mal diese Lösung designen. Das heißt, was benötigen wir für diese Lösung? Macht eine Low-Code-Applikation hier überhaupt Sinn? Also wir haben auch mittlerweile Fälle, die in der Prozessautomatisierung im RPA-Umfeld starten, aber dann wirklich tatsächlich in die Core-Entwicklung einer Applikation übernommen werden. Und das bewerten wir dann auch technisch in der Designphase. Und wenn das Design abgeschlossen ist und auch freigegeben worden ist von den Verantwortlichen, gehen wir quasi ein Bild über, wo es dann entwickelt wird, entweder intern oder auch gemeinsam mit externen Partnern, je nach Anforderungen. In dem Fall war es intern. Ja, und gehen dann mit Quality Assessment, User Acceptance Test, Deployment Run, unseren ganzen Lifecycle, den wir für Bosch Mobility definiert haben, durch und veröffentlichen dann diese Lösung. Und deployen diese dann in unsere Werke, damit wir den Benefit entsprechend natürlich dann multiplizieren können. Das wäre so das generelle Vorgehen. In dem Fall muss man auch entscheiden, wenn so eine Anforderung reinkommt, auch hinsichtlich der Transformation in Richtung S4, aber auch größere Projekte, ob diese Lösung eine Intermediate Solution darstellt oder eine Final Solution und wie mit dieser Anforderung umgegangen wird in den jeweiligen Prozessbereichen. Das heißt, kann ich entsprechend was in den Hauptsystemen auch im Prozess verändern, damit ich diese Automatisierung nicht benötige. Wie bereits erwähnt, haben wir mittlerweile 1330 Use Cases. Das sind circa 1800 Bots, die im Einsatz sind. Ja, und mittlerweile ist es auch tatsächlich so, dass wir eine KPI haben, die entsprechend misst, wenn wir Bots reduzieren, wieso wir diese reduziert haben und diese ein positives quasi Ergebnis für den Bereich dann entsprechend darstellt. Weil wir auch gemerkt haben, natürlich früher hatten wir nur RPA, haben mit RPA angefangen, aber mittlerweile gehen wir sehr differenziert an das Thema ran.
Da habe ich jetzt ein paar sehr, sehr spannende Punkte rausgehört. Die Punkte kann man eigentlich alle so ein bisschen miteinander verknüpfen. Und da wäre eben mal spannend, die so ganzheitlich zu betrachten. Du hast am Anfang gesagt, der Business Case muss natürlich stimmen. Und für mich wäre auch mal spannend, weil manche sagen, okay, gut, wenn wir zum Beispiel 0,3 FTE einsparen, dann ist es für uns schon ein sehr, sehr guter Business Case und wir können es umsetzen. Gibt es da für euch oder habt ihr für euch auch ganz konkrete Zahlen definiert, ab wann es wirklich Sinn macht, es dann umzusetzen oder wie bewertet ihr diesen Business Case ganz genau?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also grundsätzlich, was wir gemacht haben am Anfang ist, nach der Ausbildung der Citizen Developer haben wir wirklich jeden Use Case, der entsprechend eingebracht worden ist, in sich dem ROI bewertet. Wir haben auch Use Cases abgelehnt, die ein ROI über einem Jahr entsprechend hatten. Ja, also wenn der ROI sich beziehungsweise erst nach über einem Jahr amortisiert wird, die Investition. Und wir haben dann gemerkt, insbesondere im Bereich Development, dass einige Bereiche dies trotzdem möchten und entsprechend umsetzen wollen. Ja, das ging hoch dann bis an die verschiedenen Management-Ebenen, die gesagt haben, ja, ich will das unbedingt haben, wieso lehnt ihr das ab? Ja, ich mache ja hier nichts an den Systemen, großartig, ich brauche das unbedingt, auch wenn der ROI nicht stimmt. Also was wir tatsächlich nicht machen mittlerweile ist, dass wir für die eingehenden Citizen-Developer-Ideen in den ersten zwei Kategorien Use Cases ablehnen bzw. nicht zulassen hinsichtlich des ROI. Das machen wir nicht mehr. Das ist ein Learning, ja, und funktioniert mittlerweile auch gut. Also wenn der Bereich das möchte, dann sollen sie das machen. Aber wir geben ihm einen Hint, dass der ROI entsprechend hier nochmal zu berücksichtigen ist oder zu bewerten ist, weil der doch durchaus gering ist, eventuell. Und auf der anderen Seite, wenn wir so einen Case haben in den anderen Kategorien, der auch skaliert, ja, ein größerer Case, den bewerten wir dann tatsächlich in Sicht des ROIs, wie gesagt, kleiner unter einem Jahr. Und wir haben dann bei uns im COE eine Prio-Liste, an der wir uns orientieren und entsprechend diese Use Cases anhand der Prio-Liste dann umsetzen. Und Business Cases, also ROI, ist ein Kriterium davon. Ein anderes Kriterium wären zum Beispiel Kundenanforderungen. Also wenn wir eine Kundenanforderung erfüllen müssen, ist das bei uns in der Prio ganz weit oben. Oder auf der anderen Seite legale Anforderungen, die wir umsetzen müssten. Ja, entsprechend kommt auch ab und zu vor. Basierend auf diesen Kriterien findet eine Priorisierung statt und wir im COE gemeinsam mit unserer zentralen IT und unseren Servicebereichen gehen dann die Projekte entsprechend dieser Priorisierung an.
Und du hast auch angesprochen, dass ihr unterscheidet zwischen, ist das eine Zwischenlösung oder ist das wirklich das Endziel und eine langfristige Lösung? Wie unterscheidet ihr da ganz konkret?
Also die konkrete Entscheidung aktuell ist, ob in ein paar Jahren oder Monaten oder nach ein paar Meilensteinen eines größeren Projektes, eines Transformationsprojektes, wie beispielsweise schon genannt in Richtung SAP S/4HANA, Lösungen entwickelt werden und deployed werden, die den gleichen Anwendungsfall erfüllen. Das heißt, wir möchten dann natürlich, dass unsere Werke und Bereiche dann den Standard nutzen und die Lösung, die dann als Intermediate definiert worden und entwickelt worden ist, diese wird dann ausgefasst und die Standardlösung implementiert. Das ist eigentlich auch heutzutage das Hauptkriterium, was wir haben, auch hinsichtlich der Transformationsprojekte, die aktuell sehr stark am Laufen sind. Aber ein weiteres Thema wäre auch, wie gesagt, wenn sich hinsichtlich der API-Entwicklung beispielsweise etwas tut. Also wir zwischen SAP und MES, da gibt es ja immer wieder Neuerungen und Entwicklungen. Wenn wir da merken, im Austausch mit den Kollegen aus den Bereichen, durch die Prozessverantwortung auch merken, dass da was in endlichen Entwicklung befindet, da entscheiden wir auch, dass es als Intermediate Solution kommen soll. Es gab immer wieder auch die Diskussion bei uns in der Organisation, gibt es auch wahrscheinlich in vielen großen Organisationen, ja, brauchen wir das jetzt unbedingt? Die Lösung kommt ja in 3 Jahren oder 2 Jahren oder nächstes Jahr. Und ich denke mir, das Thema Band-Aid hören wir öfter für RPA oder solche Lösungen. Aber wir müssen auch die Blutung stoppen, also stop the bleeding. Ja? Und in 1-2 Jahren können wir auch genug Benefits holen, um dann entsprechend dann auf den Standard überzugehen. Was hier natürlich wichtig ist, das Thema Framework, Governance, das Nachhalten, Dokumentation, um dann auch entsprechend zielgerichtet und auch konsequent es dann umzusetzen. Das ist eigentlich die Hauptherausforderung, dann da dran zu bleiben, auch über die Jahre, ja, um das dann entsprechend so transparent zu machen. Und da ist natürlich das Thema ganz, ganz wichtig hinsichtlich der Architektur. Also wir haben jetzt eine Lösung entwickelt mit Low-Code oder einer Automatisierungslösung. Welchen Prozess unterstützt denn diese Lösung? Ja? Und wie passt es in den Bebauungsplan unseres Unternehmens, unseres Bereiches hinein? Und wo dokumentiere ich das Ganze? Also LeanIX, ihr kennt viele, ne? Enterprise Architecture Management, da haben wir mittlerweile einen sehr starken Link, auch hinsichtlich der Dokumentation von Prozessmodellen und der Verlinkung zu den Lösungen, damit wir bzw. die Organisation in der Lage ist, natürlich hier auch Auskunft zu geben, welche Lösungen zu welchem Prozess beitragen oder im Rahmen eines Rollouts, einer Veränderung der Systeme, wir auch sagen können, welche Lösungen betroffen sind. Und da sind wir gerade auch sehr stark am sag ich mal, pushen, ja, und aufbauen dieser Logik, weil das uns in den nächsten Jahren bei der Umstellung von mehreren Werken, ja, dann auch zugutekommen wird.
Lass uns das nochmal ganz kurz durchgehen. Das heißt, so ganz kurz zusammengefasst, du hast erwähnt, es sind jetzt 1000 oder mehr oder genau 1330 Use Cases, die ihr aktuell automatisiert habt, richtig?
Korrekt.
Und bevor wir daran weitergehen, würde ich da nochmal gerne verstehen, was ist für euch ein ganz konkreter Use Case? Weil wir haben ja auch darüber gesprochen, dass eine Fachabteilung zum Beispiel eine Idee einreichen kann. Jetzt kann natürlich auch der Fall sein, dass die eine Fachabteilung hergeht und sagt, das ist mein Use Case, aber dass ihr als Center of Excellence feststellt, dass es für die eine Abteilung ein Use Case wäre, aber wenn wir bei der anderen Abteilung vielleicht den Prozess anders denken, dass dieser Use Case gar nicht mehr notwendig wäre, dass wir ihn automatisieren. Deswegen wäre für mich nochmal spannend, wie behaltet ihr da auch den Blick über den gesamten Prozess?
Ja, sehr guter Punkt. Bei uns ist aktuell ein Use Case quasi eine Idee, die aus dem Fachbereich kommt. Also wir haben eine Ideation-Anfrage, die einen Use Case darstellt, und ein Use Case könnte zum Beispiel sein, ich möchte aus dem SAP einen Auszug ziehen, diese entsprechend mit weiteren Daten aus einer anderen Datenbank verknüpfen, ja, erweitern und dann in dem Power BI Dashboard anzeigen. Haben wir öfter. Und jetzt ist das Thema, wie kategorisieren wir das ganze Thema und wie bewerten wir das Thema? Also dieser Use Case jetzt beispielsweise aus dem SAP Daten auch abziehen und dann entsprechend mit weiteren Daten aus verschiedenen Quellen erweitern und im Power BI Dashboard anzeigen. Da gehen wir jetzt wie folgt vor. Erstens stellen wir uns die Frage, aus welchem Bereich kommt denn diese Anfrage? Ne? Also ist es Logistik, Controlling, Produktionsbereich, und mappen das dann quasi zu unseren Prozessen. Das heißt, jede Idee, die entsprechend reinkommt, basiert auf einem Mapping. Ja? Dieses Mapping zeigt uns dann im Rahmen der Bewertung, ob bereits solche Ideen eingegeben worden ist. Was uns auch sehr stark in dem Bereich hilft, dass die sogenannten Pre-Clearer, so nennen wir die Kolleginnen und Kollegen bei uns, auch entsprechend zentral sitzen und immer wieder die ähnlich gleichen Personen sind, die diese Anwendungsfälle bearbeiten. Das heißt, da haben wir auch entsprechend Know-how-Zuwachs, beziehungsweise wir behalten auch das Know-how in der Organisation und können dann in dem jeweiligen Prozess, in dem die Anfrage entsprechend hochkommt, das Thema bewerten. Und ein weiteres Thema ist noch, wie kategorisieren wir sie diese Lösung? Also ich hatte die vier Kategorisierungen beschrieben mit Personal Productivity, Business Case etc. Aber für uns gibt es dann natürlich nochmal Kategorisierung hinsichtlich der Systeme und auch hinsichtlich der Natur dieser Use Cases. Zum Beispiel Reporting Use Cases sind bei uns ein Bucket, in dem wir entsprechend die Themen sammeln und dann auch entsprechend in die Bereiche weitergeben. Das heißt, wir benötigen beispielsweise keinen SAP-Auszug dieser Daten, wenn es im Datenlake, also im Data Lake bereits vorhanden ist. Das heißt, da können wir viel einfacher auf die Daten zugreifen, brauchen keinen RPA-Bot, der dann auch im System entsprechend, sag ich mal, wenn ich so beschreiben darf, rumklickt und die Daten dann entsprechend herauszieht. Und diese bewerten wir dann strukturell entsprechend hinsichtlich dieser Eigenschaften. Aber ein Thema ist auch noch, wenn ich beispielsweise mehrere Use Cases habe, die den gleichen Zweck erfüllen sollen, dann setzen sich dann entsprechend die Prozessverantwortlichen zusammen und entscheiden dann in sogenannten Process Tables, wie der Prozess in Zukunft angepasst werden soll, was man hier als Standard definieren und den Bereichen zur Verfügung stellen könnte, um entsprechend diese Einzelmaßnahmen und Ideen quasi, ja, ich will sagen, ablösen. Ja, es ist an Ablösen, damit man dann halt quasi einen Standard zur Verfügung stellen kann. Und so gehen wir entsprechend mit den einzelnen Punkten vor. Ist aufwendig, ja, wirklich jede Idee so zu bewerten, aber die Kategorisierung und differenziert herangehen, das Zentralisieren dieser Bewertung hat uns sehr, sehr viel geholfen und weiten das auch mittlerweile auch aus, wie gesagt, auf die anderen Plattformen, weil wir auch merken, manchmal wird auch mit einer Idee entsprechend angefangen, die sich dann entsprechend verflüchtigt, je nachdem, wenn man mal genauer nachfragt, ob man dann tatsächlich so braucht oder ob man vielleicht ausweichen kann auf eine andere Lösung. Aber wir merken auch, dass tatsächlich manchmal falsche Technologien Anwendung finden sollen, ja, wo RPA beispielsweise keinen Sinn macht. Ja. Und das bewerten wir auch im Rahmen unseres Lifecycles und sagen dann auch als COE, hey, schau dir doch mal lieber diese Technologie an, die macht mehr Sinn als die Technologie, die du am Anfang quasi als Idee hattest.
Mhm. Und kann man sich das so vorstellen, dass ihr quasi jetzt diese 1330 Use Cases automatisiert habt Und auf der anderen Seite habt ihr jetzt angefangen, auch die ganzen Automatisierungen zu den einzelnen Prozessen zu mappen, dass ihr am Ende wirklich seht, das sind unsere ganzen Prozesse, also eine Prozesslandkarte zum Beispiel. Und da greifen überall zum Beispiel unsere Automatisierungen ein. Oder wie kann man sich das genau vorstellen?
Ja, richtig. Also du kannst dir vorstellen, wie eine Landkarte, ne, der verschiedenen Prozesslevels, die bei uns Anwendung finden. Und so ein Level-4-Prozess, der ist eigentlich auf dem Level klicken, ne, wirklich, was dann entsprechend durchgeführt wird von den Kollegen und Kolleginnen. Und du kannst dir das Mapping wirklich so eine Landkarte da vorstellen. Wir haben einen bestimmten Prozess, ja, und welche Lösungen werden in dem Prozess verwendet. Was dann natürlich uns dann auch entsprechend hilft, ist, wir haben eine gewisse Prozessmodellierung, einen Prozessstandard, den wir dann entsprechend mit unseren Process-Mining-Aktivitäten verknüpfen können. Was bedeutet das konkret? Das heißt, wir können basierend auf einem Prozessmodell, den wir definiert haben, in dem Fall über Process-Mining, wir haben auch Celonis bei uns entsprechend im Einsatz, zu schauen, okay, folgen denn die Werke dem definierten Standard? Wie viele Prozessvarianten habe ich? Was ist die Automatisierungsrate? Wenn ich eine neue Automatisierung entwickle und ausrolle, was ist der Impact dieser Automatisierung auf die jeweilige Prozessrate? Das heißt, ich kann auch den Impact tatsächlich messen und dann auch entsprechend natürlich Prozesslösung dann beispielsweise auch hinsichtlich der Architektur zu dokumentieren und auch nachzuhalten mit Verantwortlichen, mit entsprechend jährlichen Checks, Access Management und den Autorisierungsthemen. Das heißt, ich habe overall den gesamten Lifecycle und auch die Verknüpfung der einzelnen Lösungen zu den Prozessen und zur Architektur sichergestellt. Und wir haben wirklich in den letzten 3 Jahren gemerkt, dass dies enorm wichtig ist und dass wir am Anfang entsprechend auch unseren Lifecycle hatten mit der Bewertung und auch der Dokumentation, eine einheitliche Namenskonvention, Verantwortliche, eine einheitliche Datenbank, hat uns sehr viel geholfen, diese dann entsprechend weiterzuentwickeln und jetzt in Richtung Hyper-Automation mit weiteren Technologiemodulen uns breit für die Zukunft aufzustellen.
Was verstehst du genau unter Hyper-Automation?
Hyper-Automation, also wir haben ja verschiedene Wörter im Einsatz. Also wir haben gesagt, wir starten mit Robotic Process Automation, Intelligent Automation und Low-Code. Also für uns ist Hyper-Automation beinhaltet quasi all diese genannten, sag ich mal, Schlagwörter, Technologiemodule und fängt an von RPA, Process Mining, Low-Code Development Platforms, Intelligent Document Processing, Document Management Systeme, Mining, Task Mining, als auch AI, Machine Learning, Chatbots. Das fassen wir mittlerweile bei uns unter Hyper-Automation zusammen, weil wir gemerkt haben, je mehr wir Use Cases entwickelt haben, sage ich mal, die Low-Hanging Fruits entsprechend umgesetzt und auch Benefits generiert, desto komplexer und auch anspruchsvoller hinsichtlich der organisatorischen Anforderungen werden die Use Cases. Das heißt, mittlerweile haben wir Chatbots, die entsprechend Bots triggern. Wir haben verschiedene Low-Code-Applikationen, die wir erweitert haben, auch hinsichtlich der Nutzung im Umfeld S4 in über 100 Werken. Das heißt, wir gehen jetzt differenziert an das Thema heran, nicht mehr mit einer Technologie, sondern schauen uns tatsächlich den Use Case an, den Prozess und entscheiden dann, welche Technologie hier Sinn macht und wie Hyper-Automation das Thema unterstützen kann und um entsprechend Benefits zu generieren und den Prozess zu digitalisieren, zu automatisieren.
Und jetzt wäre natürlich auch spannend zu verstehen, jetzt habt ihr 1330 Use Cases umgesetzt. Jetzt ist dieses Jahr natürlich extrem viel rund um das Thema KI passiert und du hast auch schon beschrieben, dass es eben für euch wichtig ist, da aktuell den kompletten Überblick zu behalten über die Automatisierungen, da natürlich auch zu beurteilen, welche Automatisierung macht noch Sinn oder welche macht nicht mehr Sinn. Es wäre natürlich auch spannend zu verstehen, was sind da so weitere Schritte, weitere Gedanken, weitere Ziele, die du mit deinem Team verfolgst?
Ja, es ist ein guter Punkt. Wir sind auch gerade dabei, unseren Lifecycle, den wir haben, wie gesagt, auf die verschiedenen Plattformen anzuwenden, die bei uns im Einsatz sind. Und aktuell, insbesondere seit einem Jahr mit dem ChatGPT-Hype, wenn ich das mal so beschreiben darf, merken wir, okay, viele Bereiche probieren jetzt unterschiedliche Modelle aus, unterschiedliche Use Cases werden auch an uns herangetragen. Hier haben wir auch gemerkt, dass der Lifecycle, den wir in dem Umfeld, sag ich mal, Hyper-Automation, Low-Code gerade definieren und definiert haben, auch dem Thema GenAI zugutekommt. Und was wir natürlich dann in Zukunft machen werden, beziehungsweise aktuell auch machen, ist das Thema, die GenAI-Use-Cases tatsächlich zu klassifizieren und zu kategorisieren. Bedeutet, wo kann ich denn GenAI aktuell einsetzen und das gewinnbringend und auch sinnvoll? Das heißt, in welchen Bereichen macht es Sinn, in welchen Bereichen weniger Sinn? Und dafür braucht es meiner Meinung nach auch einen Lifecycle, einen strukturierten Prozess, in dem die Ideen bewertet werden. Das heißt, ich habe jetzt eine Idee, die ich mit entsprechend GenAI beispielsweise umsetzen möchte. Wie sieht es denn aus hinsichtlich den Daten? Ja? Wie sieht es denn aus hinsichtlich den rechtlichen Fragestellungen? Wie sieht es denn aus hinsichtlich den Schnittstellen, die ich habe? Welche Lösungen machen Sinn? Welche Modelle? Wie deploy ich das Ganze? Und aktuell machen wir sehr viel in dem Umfeld. Also Bosch ist auch Vorreiter in vielen Bereichen der künstlichen Intelligenz, auch in der Produktion. Und wir haben das wirklich bei uns sehr, sehr intensiv im Einsatz, auch in unseren Prozessen mittlerweile. Aber hinsichtlich der Demokratisierung der GenAI-Aktivitäten, die wir bereits im RPA-Umfeld gemacht haben und auch leben, das kann man wirklich auch sehr gut anwenden. Und in die Richtung möchten wir jetzt nächstes Jahr auch insbesondere gehen, dass wir da die Organisation zum einen enablen mit Trainingsprogrammen. Das heißt, was ist Prompting? Ja, gehe ich an das Thema ran? Wo finde ich Use Cases, die bereits entwickelt worden sind? Und wo finde ich Hilfe? Ja, und was ist hinsichtlich der Standardisierung und Governance zu beachten? Das kann man entsprechend eigentlich fast eins zu eins übertragen. Natürlich dann mit AI-Spezifika. Aber das ist so die Aktivität, mit denen wir uns auch nächstes Jahr stark beschäftigen werden.
Super spannend. Also Orhan, eins kann ich dir schon mal sagen. Ich würde sehr, sehr gerne im Laufe des nächsten Jahres da mal ein Update von dir bekommen. Vielleicht können wir da mal eine zweite Runde drehen, dass wir einfach darüber sprechen, okay, wie seid ihr es jetzt eben genau angegangen? Was hat es am Ende auch schon gebracht? Welche Use Cases wurden auch in dem Bereich schon umgesetzt von euch? Das wäre extrem spannend, wenn wir da nächstes Jahr eine zweite Runde drehen. Jetzt kommen wir aber zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Die Zeit ist verflogen und zum Schluss würde ich noch von dir gerne hören, was ist so deine Abschlussbotschaft oder vielleicht dein Top-Tipp oder deine Top-2-Tipps vielleicht für die Zuhörer, wenn es darum geht, Prozessautomatisierung wirklich zu skalieren.
Danke, Christo. Die Zeit ist wirklich verflogen. Zwei Tipps hinsichtlich der Thematik. Zum einen, das aufwendigste Thema ist meiner Meinung nach, aber auch das gewinnbringendste Thema, mit den wirklich betroffenen Kollegen, Kolleginnen, den Nutzern zu sprechen und wirklich die Painpoints aufzuschreiben. Also wir haben am Anfang den Fehler gemacht, dass wir mit RPA gestartet haben und gesagt haben, jetzt haben wir einen Hammer und alles Nagel, ja, schickt bitte Leute in die Trainingsprogramme und jetzt gehen wir anders an das Thema heran und schauen uns wirklich an, dass wir verstehen, was unsere Bereiche benötigen und gemeinsam mit denen an Lösungen zu arbeiten und das Thema Citizen Assisted Development, wie man das so schön beschreibt, gemeinsam in sogenannten Fusion Teams an dem Thema zu arbeiten, hat uns sehr, sehr viel geholfen. Das kann ich auch den anderen Bereichen sehr empfehlen. Ein weiterer Tipp ist, dass man das Thema Arbeitsbetriebsrat-Thematiken, das Thema Arbeitsrecht, Impact hinsichtlich Legal, IT-Security entsprechend in einem zentralen Team erarbeitet und den Citizen-Developern der Organisation ein Framework zur Verfügung stellt, damit sich nicht jeder Bereich, jede Abteilung nochmal mit diesen, sage ich mal, in den meisten Fällen in Konzernen auch komplexen Strukturen beschäftigen muss. Die zwei Tipps würde ich entsprechend mitgeben.
Super spannende Tipps. Danke dafür, Orhan. Und ich sage natürlich vielen Dank auch für deine Zeit. Hat extrem Spaß gemacht. Schön, dass du mit dabei warst. Alles Gute. Ciao.
Ciao, Christoph. Vielen Dank.
Das war wieder eine Episode von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 3000 Personen, die regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und danke, dass du dir ein paar Sekunden Zeit genommen hast und auf den Abonnieren-Button geklickt hast. Denn dies trägt dazu bei, dass der Podcast weiter wächst, noch mehr Personen von dem Wissen profitieren können und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.